Du kannst über irgendwas reden. Weiß ich nicht, über Brokkoli oder so.
Ja, aber meine Mutter redet jedes Mal über Analsex.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 59.
Creeps.
Happy Birthday to you.
Ach du Scheiße. Willst du gerade die creepieste Version von Happy Birthday singen, die je gesungen wurde?
Ich habe selber dabei gemerkt, was das für einen deutschen Einschlag im Akzent hat. Ne?
Ja, das ist aber gruselig. Du bist so ein richtig deutscher Poltergeist dadurch. Die heilige Allmann. Im 16. Jahrhundert geisterte sie. Taucht immer auf Geburtstagen auf und creept alle out.
Oh, ich habe mir was für die heutige Folge überlegt. Mhm. Du musst ja ackern heute, ne, an deinem Geburtstag.
Ja.
Was wäre, wenn wir uns jetzt einfach dabei betrinken?
Ja, dann kann ich besser ackern. Sehr gut.
Ich habe einen kleinen Sekt kaltgestellt.
Hat nicht ein Schraubverschluss.
Wie erbärmlich.
Ja, guck, schon hatte ich was zu ackern, die Geräusche zusammenzuschneiden.
Der schmeckt beschissen.
Ja, der ist wirklich nicht so gut. Und damit ein geschmackloses herzlich willkommen zu unserer Folge Couple of Creeps.
Was ist bisher dein schönstes Geschenk gewesen heute?
Ganz frisch, dass die Presse über unsere letzte Folge schreibt, über diese Geschichte mit dem 14-Jährigen mit der PowerPoint-Präsentation. Da schreiben gerade ganz viele Zeitungen drüber.
Das ist verrückt. Aber es ist ja auch, wir haben noch mal ein Video dazu gemacht und hatten das auf TikTok und so hochgeladen. Kommentare teilweise grandios. Ja. Wir haben Tränen gelacht.
Ich bin nicht der Einzige, der seiner Mutter erzählt hat, ja, das ist nur so ein Fahrlernspiel. Ja. Das haben so viele kommentiert.
Ich finde die Sätze so großartig. Also zum Beispiel hat die TZ darüber geschrieben. Mhm. Und Matthias, wir haben das Beste aus der Präsentation ja letzte Woche gar nicht vorgelesen.
Ja, das liegt an mir. Da muss ich mich auch noch mal bei dem 14-Jährigen, dessen Namen wir nicht nennen. Ich weiß nicht, ob er zuhört, bestimmt. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe gesagt, diese ganze Folie, was ist GTA 5? Das skippen wir. Das hat er nur gecopypastet. Das war Fake News von mir. Hat er nicht gecopypastet. Das war schon auch nochmal ein Text mit eigenen Argumenten. Es fing halt nur an mit, ist ein Spiel, welches erschien und so. Und dann habe ich gedacht, okay.
Mein Highlight von der ganzen Präsentation ist folgender Absatz. Man muss keiner festen Story mit brutalen Foltermethoden und so weiter folgen, sondern kann einfach machen, was man möchte. Wie zum Beispiel coole Autos und Häuser kaufen und diese nach seinen Wünschen einrichten. Und ja, um all das zu finanzieren, muss man auch mal Überfälle durchführen und auch Leute erschießen. Diese Überfälle bestehen jedoch nicht nur aus roher Gewalt, sondern auch aus viel Taktik und Planung, die man zusammen mit Freunden durchführen kann.
Komm, wir machen es so, wir packen euch ein oder zwei von diesen Presselinks mit in die Shownotes. Weil, müssen wir auch zugeben, wir sind schon noch ein bisschen stolz darauf, dass die Geschichte in der Presse gelandet ist.
Weil es so wahnsinnig witzig ist. Es ist so gut.
Und es war noch was Witziges in der Woche passiert, was auch mit der Folge davor, mit Couple of Perverts zu tun hatte.
Oh mein Gott. Dyson.
Vor Dyson, ein paar Tagen. Die Staubsaugermarke für die drei Leute, die vielleicht nicht zuordnen können.
Also wir haben ja in der Couple of Perverts Folge von dem Staubsaugerficker auf Twitter gesprochen. Mhm. Dyson hat eine Werbung geschaltet und daraufhin hat der Staubsaugerficker geantwortet und hat gemeint, hohe Saugkraft, klingt interessant, kabellos und die Formen sind allerdings wenig ansprechend. Ich denke, er würde meinen Härtetest nicht bestehen. Was macht Dyson? Dyson antwortet auf Twitter und sagt, das kannst du gerne ausprobieren, Peter, mit so einem süßen Smiley dahinter. Beim Kauf eines Dysons via unserem Online-Shop kannst du das Gerät 30 Tage auf Herz und Nieren testen. Sollte es dir nicht zusagen, so schicke es einfach an uns zurück und du bekommst den kompletten Kaufbetrag erstattet.
Und meine erste Reaktion, als du mir das erzählt und gezeigt hast, war halt sofort, Moment, wenn ich einen gebrauchten Dyson kriege, kann es sein, dass der von Peter oder von sonst irgendwem bereits missbraucht wurde?
Also ganz ehrlich, das haben ganz viele gedacht.
Ja.
Und ganz viele haben aber auch Tränen gelacht, weil ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass Dyson klar war, wer Peter ist.
Richtig. Die haben nur Peter gelesen und nicht, dass da noch Staubsaugerficker steht.
Das steht wirklich noch hinter seinem Namen. Ja. Also es ist wirklich, oh, das war für mich eine goldene Stunde des Social Medias. Da habe ich mich mal wieder gefreut, weil das war einer der wenigen Sachen, die mal wieder wirklich richtig lustig waren auf Twitter.
Ja, im Gegensatz zu den ganzen Scheißproblemen, die normalerweise auf Twitter diskutiert werden.
Was ist dein Scheißproblem?
Okay, pass auf. Mein Problem ist, ich habe eine unfassbare Aversion dagegen, wenn Menschen, die was auf einer Bühne vormachen, ihr Publikum mit einem Städtenamen ansprechen. Also man guckt sich ein Stand-up an zum Beispiel, Publikum klatscht, Tür geht auf, der Comedian kommt raus und sagt, hallo Wiesbaden, wie geht's euch? Also erstmal diese unglaubliche Hybris zu glauben, man spräche zu Wiesbaden, so als Ganzes einfach. Oder auch nur zu einer Gruppe, die groß genug wäre, um diese Stadt angemessen zu repräsentieren. Wenn der Pastor an der Kirche fängt seine Predigt auch nicht an mit Guten Morgen Passau oder Olaf Scholz, wenn er im Bundestag spricht, sagt er auch nicht Hallo Berlin. Und zu dieser Überheblichkeit kommt noch, dass sich doch eigentlich jedem einigermaßen sprachsensiblen Menschen alles innerlich aufrollen muss bei der Kombination aus Städtenamen plus Plural. Hallo Wiesbaden, wie geht's euch? Wiesbaden ist Einzahl. Dann sag doch wenigstens Hallo Wiesbaden, wie geht's dir? Ich meine, es ist immer noch überheblich, aber es ist wenigstens korrekt. Oder Hallo liebe Leute hier in Wiesbaden, wie geht's euch? Ist doch nicht so schwer. Ist doch, die Zeit dafür ist doch da. So. Also ihr merkt schon, mein Problem ist, jede Live-Veranstaltung, die ich sehe, beginnt und endet mit reichlich Puls. Was soll ich tun?
Ich habe wirklich sofort ein Bild vor Augen. Du kennst doch diese Kinski-Szene, wo er dieses Jesus-Ding macht. Ne?
Oh ja. Mhm.
Und dann auch jemanden auf die Bühne holt und sagt, vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Ich würde empfehlen, wenn das wieder passiert und du hast einen Künstler in deiner Stadt und der sagt, hallo Wiesbaden, wie geht's euch? Dann geh du auf die Bühne und geh ans Mikro und sag ihm, was er da falsch macht. Der so ein großes Maul hat mit seiner Hybris. Und erklär ihm, dass man eine Peitsche nehmen müsste und sie ihm in die Fresse hauen müsste. Lass den reichlichen Puls, den du zu Beginn deiner Veranstaltung hast, lass ihn sprechen.
Ich würde eine sanftere Methode wählen.
Ausgerechnet du.
Ich würde die Hybris einfach übernehmen. Man kann ja bei Eure Exzellenz bleiben, ne? Also, dass man sich einfach weiterhin auch im Plural ansprechen lässt.
Also, dass Hallo Wiesbaden, wie geht's euch, auch schon als majestätischer Plural begriffen wird.
Ja, genau.
Okay.
Ja, das wäre jetzt meine Lösung auf das gesamte Problem.
Okay, ich würde sagen, die Mischung aus beidem ist es dann. Gelassen als majestätischen Plural empfinden und trotzdem auf die Bühne gehen und ihn zusammenscheißen.
Soll ich dir mal was sagen, was mein Scheißproblem bei manchen Auftritten ist? Wenn die sich keine Mühe geben.
Ja.
Wenn jemand so mit der Zeit der Menschen spielt.
Mhm.
Ich finde es so unverschämt. Und manche finden es ja auch voll cool und sagen, boah, was ein Rockstar. Oder
ja,
ist ja klasse, der kann sich das ja jetzt erlauben und so. Ne? Und ich denke mir jedes Mal, du Dreckschwein, das ist hier die Zeit von uns allen. Gib dir gefälligst Mühe für
Harald
die Bühne.
Schmidt hat doch mal eine ganze Show gemacht, in der er nur geschwiegen hat, oder?
Hat er das gemacht?
Also ich weiß, eine weiß ich sicher, dass er eine ganze Show nur auf Französisch gemacht hat. Und ich glaube, es gab auch eine, in der er geschwiegen hat. Und ich weiß, ich kenne dich da. Ich habe dir mal ein Video gezeigt von einer Schauspielkollegin, die eben angefangen hat mit, es sollte lustig sein und an der Kamera halt rumgefummelt, ne? Und wirklich lange Zeit gespielt, dass sie keine Ahnung hat, dass sie sich schon filmt und so. Und du warst noch, bevor du dann gesehen hast, was sie danach für eine Figur spielt und Comedy macht, du hast sofort gesagt, ich bin sauer auf die hat mir Lebenszeit gestohlen. Sofort.
Ja, ich bin da wirklich sauer. Ich weiß noch, es gab Clubhouse, als das Ding noch richtig groß war.
Ja.
Da gab es so ein paar Clubhouse-Treffen.
Mhm.
Und dann haben sich da so ein paar Promis gefunden. Und die haben damit gespielt, dass sie mit der Technik nicht klarkommen und haben alle 40 Minuten lang warten lassen.
Ja.
Ich war sauer, ich war stinksauer. Ich habe mir gedacht, hab die Scheiße im Griff und lass die Leute hier nicht warten.
Ja, komm, dann lassen wir die Leute jetzt auch nicht warten, sondern haben die Scheiße jetzt hier im Griff und gehen ins Thema.
Das Thema.
Creeps.
Iris, du hast dir gewünscht, dass wir Couple of Creeps machen an meinem Geburtstag. Willst du mir was sagen? Bin ich für dich ein Creep?
Ein bisschen bist du ein Creep, Matthias.
Ich habe gehofft, dass du sagst, nein.
Ich aber auch. Ich glaube, sehr viele von uns sind das.
Okay, dann sag direkt, was verstehst du denn unter einem Creep, wenn du selber auch einer bist?
Pass auf. Ich glaube, es ist so ähnlich wie mit Narzissmus. Das Narzissmus, man kann sehr narzisstisch sein und dann ist das schon krankhaft. Und genauso ist es mit dem Creep-Sein. Man kann kleine Eigenschaften haben, die creepy sind und ich glaube, da gehören wir dazu. Oder man ist ein richtiger Creep und man sollte auch gefälligst Angst vor dir haben, weil das nicht normal ist, was man da macht. Das ist ja auch immer die große Frage, was ist normal?
Ja.
Aber ich glaube, wir müssten kurz erklären, was ein Creep ist und das machst du.
Darauf bin ich nicht drauf vorbereitet. Ich habe nur so ein bisschen. Also ich weiß, es gibt dieses Verb to creep im Englischen. Das macht aber normalerweise der Wind in die Kleidung. Der kriecht dir unter die Klamotten so. Ne? To creep ist kriechen. Aber nicht irgendeine Art von kriechen, das wäre to crawl. Sondern halt diese bedrohliche, diese unterschwellige. Manchmal sieht man es nicht, sondern hört es nur. Du nimmst es nicht mit allen Sinnen wahr, sondern nur mit einem deiner Sinne. Und das hat für mich sehr viel mit dem menschlichen Creep dann zu tun, dass vieles stimmig ist und sich vertraut anfühlt, aber irgendetwas nicht. Und du weißt nicht genau, was es ist. Oder merkst es dann halt irgendwann und sagst, da ist diese eine Sache, die passt nicht zu allem anderen.
Genau. Deswegen haben wir auch das Wort Creep benutzt, weil manche hatten mir bei Instagram geschrieben, haben gemeint, Iris, das ist Englische, ich verstehe kein Wort. Ne? Und ich habe mir gedacht, es gibt kein passendes deutsches Wort dafür. Das ist perfekt. Weil es genau das ist, was du sagst. Irgendwas stimmt nicht.
Ja.
Und man merkt nur, man ist unsicher, man weiß jetzt nicht, ist das eine Bedrohung oder ist es einfach nur interessant? Und da gibt es so viele Facetten jetzt davon, dass ich das spannend fand, darüber zu sprechen.
Okay, dann fühle ich mich nur halb beleidigt und halb geschmeichelt, dass du mich auch als einen Creep empfindest und möchte direkt wissen, was ist bei mir denn nicht so ganz stimmig aus deiner Sicht? Warum bin ich ein Creep?
Ich habe mich am Anfang unserer Beziehung oft gefragt, ob du mich irgendwann mal umbringen wirst.
Und heute ist es soweit. Los geht's.
Weil du einen seltsamen Hang für so gruselige Dinge hast.
Oh ja.
Und ich meine jetzt nicht nur so Gruselfilme. Mhm. Zum Beispiel, man geht an irgendeinen verlassenen Ort und auf einmal blüht Matthias auf. Der findet das wunderschön, der findet das total toll, total interessant. Während ich mir denke, ich muss hier weg.
Ja.
Ich spüre hier Dinge, die mir nicht gefallen. Ich muss so ganz schnell weg. Matthias total freudestrahlend, dem gefällt das, der findet das super.
Faszinierend, finde ich's. Das ist
ja
so.
Das war das, was ich meine. Ich konnte das nicht einordnen. Ich habe mir wirklich, kein Scherz, ich habe mir am Anfang unserer Zeit gedacht, vielleicht ist das so einer, der so ein bisschen immer charmant und lustig und extrem schlau ist, aber irgendwann mal killt er mich. Weil der das spannend findet.
Oh Gott! Ja. Was wäre das für ein Motiv?
Ja. Ich weiß es nicht, aber das
ich stelle mir die Ermittlungen vor, dass sie dann sagen, ja, er hatte ein Motiv, er fand es spannend. Er wollte halt wissen, wie es ist.
Und dann höre ich so die Geschichten über dich, ne, wenn deine Mama erzählt, oh, der Matthias, der hat damals, als er ein kleiner Junge war, so eine professionelle Geisterbahn gebaut.
Ja, pass auf, das ist nämlich, eigentlich hatte ich mir das für später in der Folge aufgehoben. Ich hatte einen richtigen Selbsterkenntnismoment. Ich habe nämlich mich gefragt, wen kenne ich eigentlich, den ich als creepy oder die ich als creepy empfinden würde, so richtig. Und habe wirklich diesen totalen Moment gehabt mit, könnte eine Musik drunter legen, so eine, ach du Scheiße, alles fügt sich zusammen, das Puzzle passt. Ich bin ein Creep. Ich war es als Kind. Also heute bin ich es nicht mehr in der Form, in der ich es als Kind war, würde ich sagen. Die Geschichte mit der Geisterbahn ist einfach folgende. Ich war traumatisiert von einer Geisterbahn, in die ich unbedingt gehen wollte und meine Mutter dazu überredet habe, als wir auf einer Kirmes waren, nicht mit einer PowerPoint-Präsentation, aber ich war, glaube ich, erst 5. Und es war so eine begehbare Geisterbahn und es war einfach krass, gleich im ersten Raum, der hat so mit Klaustrophobie gespielt, wie in Edgar Allan Poe-Geschichten, alles wird zu eng, zu klein. Edgar Allan Poe hat ganz viele creepy Geschichten über lebendig begraben werden und so. Die Wände kamen auf mich zu, die Decke kam von oben runter, die ganze Gruppe, die auf einen Stoß durchgeschickt wurde, war zusammen drin, alles war beengend und das Allerschlimmste war, es gab doppelte Spiegel, durch die ich halt rausschauen konnte auf die Leute und da stand meine Mutter und die konnte nicht reinschauen. Sie hat einen Spiegel gesehen, aber ich konnte sie sehen. Und wir hatten Blickkontakt, dachte ich, aber sie hat nicht auf mich reagiert. Als ich Angst im Gesicht hatte, hat sie nicht irgendwie, ne, konnte sie ja gar nicht, sie hat mich ja nicht gesehen. So, und das hat mich so fertig gemacht, dass ich geschrien habe und von den Leuten auch rausgelassen wurde dann da, bevor, also die, ich habe den Rest der Geisterbahn nicht mehr gesehen. Und dann stand mein Entschluss fest, als ich aufgehört hatte, danach zu weinen und so, ich muss mit diesem Trauma so umgehen, dass ich selber eine Geisterbahn baue, bei uns im Keller.
Liebe Löwen, investieren Sie jetzt in meine Geisterbahn. Das ist so ein richtiger Start-up-Pitch, den du da gerade geführt hast.
Das, ja, die persönliche Geschichte, ne?
Genau, dann auch mit dem Trauma und wie du, wie wirklich die Geisterbahnleute das überhaupt nicht richtig innovativ aufbauen konnten. Und dann hast du als Fünfjähriger schon gedacht, ich nehme das selber in die Hand.
Ja, mit dem einzigen Unterschied, ich wollte es nicht besser machen als die, die hatten es verdammt gut gemacht. Ich hatte ja ein Trauma.
Mhm.
Es war mehr, dass ich darüber, dass ich das jetzt selber kreiere, dass ich mich zum Schöpfer dieses Grusels mache, dass ich es dadurch kompensiere, erobere, ja, dass ich, wieder, wir sind wieder bei diesen Geschichten erzählen, was man über sich selber erzählt. Ich bin dann jemand, der nicht nur erlebt hat, dass er so unfassbar gegruselt wird, dass er abbrechen muss, sondern ich bin selber jemand, der genau das auch kreieren konnte. Und das hilft mir. Also es befreit mich von jedem Trauma. Nicht missverstehen, nicht jede Verletzung, die ich erfahre, muss ich anderen antun, damit ich sie... Darum geht's überhaupt nicht. Grusel ist ja Entertainment, nicht irgendeine beliebige Verletzung. Es hat einen Grund, warum eine Geisterbahn eine Attraktion ist, für die man Geld verlangt. Es hat einen Grund, warum du sagst, mich interessiert dieses Thema, ich will darüber sprechen. Es hat auch eine Anziehungskraft. Und das ist doch, also das ist für mich der Unterschied.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es nur lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik, der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Es ist total verrückt. Ich habe super viele Sprachnachrichten bekommen. Mhm. Zum Thema Creeps. Fast alle sind von Frauen über Männer.
Jo, das...
Und ich habe auch in den Studien gelesen, dass überwiegend Männer als Creeps wahrgenommen werden, nicht die Frauen.
Und ich glaube, das ist das, wo wir vorhin mit dieser Definition, was ist eigentlich Creep? Das ist diese Bedrohung, bei der man nicht genau weiß, woher sie kommt oder ob es wirklich eine ist oder nicht ist. Natürlich sind Männer rein statistisch für Frauen öfter bedrohlich, lebensbedrohlich, als Frauen für Männer. Also logisch, dass die Studien das so ergeben.
Ich würde mal eine Sprachnachricht vorspielen, um so ein paar Beispiele dafür zu zeigen. Warum?
Ja.
Hallo Iris, zu dem Thema Creeps kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar hatte ich mal vor einigen Jahren was mit einem älteren Mann. Und es war halt, naja, so oberflächlicher Sex. Für mich war das okay, aber er wollte anscheinend dann doch irgendwie mehr. Und ist auch immer aufdringlicher geworden und er hat mich dann auch öfter so einfach besucht, mal abgesehen davon, er hat 1,5 Stunden von mir weggewohnt und ich habe ihn dann aber immer schon weggeschickt. Und dann war ich für 2 Monate im Ausland übers Studium. Und da hat er mich auch dann immer angeschrieben und angerufen. Und ich habe dann gesagt, ich will das nicht mehr. Und dann hat er gemeint, ja, es wäre erst vorbei, wenn er das sagt. Und das war halt dann der Punkt, wo ich dann Panik geschoben habe. Und ich habe ihn dann auf allen Social-Media-Sachen blockiert. Und er hat sich immer wieder neue Accounts erstellt. Und dann sogar meine Schwester auch bei Facebook angeschrieben. Und als ich dann wieder zurück war, bin ich erstmal zur Polizei gegangen und habe Anzeige erstattet. Auf jeden Fall konnte mir die Polizei halt nicht helfen. Und er ist dann tatsächlich auch immer wieder nochmal hierher gekommen, stand bei mir vor der Tür und ich habe ihn halt weggeschickt. Und ich habe dann auch so richtig halt immer Panik geschoben, wenn ich irgendwie ein Auto gesehen habe, was seine Farbe hatte. Und erst so wirklich aufgehört hat er dann, damit mich zu belästigen, als er mich mit meinem besten schwulen Freund gesehen hat. Anscheinend dachte er, es wäre mein neuer. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr aufregende, schwierige Zeit für mich. Und so im Nachhinein, also ich bereue es halt echt, überhaupt was mit ihm zu tun zu haben. Das war für mich wirklich sehr creepy, diese Zeit.
Also ich habe auch wahnsinnig viele lustige Sprachnachrichten und so bekommen. Mhm. Aber die fand ich exemplarisch so gut, weil sie zeigt, in welche Richtung das gehen kann, wenn du schon im Vorfeld denkst, irgendwas ist ja jetzt komisch. Weil dann passiert plötzlich das, was sie dann erzählt, dass er sagt, es ist erst zu Ende, wenn ich das sage. Ja. Es kommt plötzlich so ein Machtgefüge, genau, mit rein. Also so, dass er die Kontrolle, die Macht behält. Kann man das in Grenzüberschreitungen?
Na, einkennen? Das ist aber sowas von übergriffig, na klar.
Genau, ne? Dass es das eigentlich ist. Und ich habe mich so wiedergefunden in dieser Sprachnachricht, weil ich mir gedacht habe, boah, ich kenne sowas so gut. Dass dann aus dem Nichts heraus plötzlich etwas aufploppt, mhm, bei der anderen Person, was du irgendwie unterschwellig vorher schon gespürt hast, aber dir gedacht hast, nee, nicht so misstrauisch sein, da, mhm, wird schon irgendwie nichts sein. Und dann kommt das.
Ja.
Und es hört dann auch nicht auf. Das begleitet dich dann über Monate hinweg. Und ich hatte ihr auch geschrieben, also mich hat es echt mitgenommen, als sie das so erzählt hat, weil ich mir gedacht habe, boah, das macht viel mit einem, extrem,
ja,
viel.
Ja. Das glaube ich sofort. Ich habe irgendwann mal eine Doku gesehen, in der es um Intuition ging. Und da wurden Beispiele gezeigt, die jetzt gar nichts mit Beziehungen zu tun haben, sondern so Feuerwehrleute, die Backdraft, weißt du, dieses, wenn man eine Tür aufmacht, hinter der sich Feuer mit einem Unterdruck gebildet hat, dann ist es ultra gefährlich, diese Tür zu öffnen, weil dann kommt sofort eine Feuerwolke da raus und, mhm, tötet dich. Und man kann das vorher sehen, ahnen, dass das ein Raum ist, wenn man diese Tür öffnet, dass es dann passiert durch eine bestimmte Art von Rauch, die unter der Tür durchcreept. Es ging jedenfalls darum, dass unsere Sinne, besonders wenn wir unter Stress sind, natürlich nicht jedes Detail genau wahrnehmen können, aber irgendein Anteil unseres Bewusstseins meldet uns, Vorsicht, hier ist was nicht in Ordnung. Diese Intuition, das Gefühl, mit dem das einhergeht, ist eben dieser innere Alarm, der da losgeht. Ne? Das ist ein Gefühl von Creepiness und ich wollte nur noch sagen, genau, in Beziehungen ist es halt etwas, das auftaucht, gerade weil jemand so übergriffig sein kann. Und wie du sagst, dass man das dann so entschuldigt und über den eigenen inneren Alarm hinweggeht und sagt, Quatsch, mach dich da nicht verrückt, solche Sätze.
Ich habe noch ein Beispiel.
Hallo ihr beiden, ich habe was zum Thema Creeps zu erzählen. Damals hatte ich ein bisschen Angst um mein Leben, heute ist es einfach nur eine gute Story. Und zwar hatte mich mal ein Fotograf eingeladen, mir mal sein Studio angucken zu kommen und halt zu schauen, ob wir irgendwie in Zukunft was zusammen machen wollen. Also bin ich da mit meinem damaligen Freund hingefahren. Das war schon irgendwo im hintersten Hinterland von Sachsen-Anhalt, irgendwo außerhalb vom letzten Kackdorf. Und es war einfach so ein komplett runtergekommenes, abgelegenes, altes Haus. Als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, hat uns schon so ein alter, creepy Dude, der da arbeitet, in Empfang genommen und hat uns zu diesem Haus geführt, was halt auch Eingang total versteckt. Und dann waren wir da drinnen und der Fotograf war allein auch schon so ein richtiger, schmieriger, creepy Dude. Und er hat uns dann da rumgeführt. Und in jedem Zimmer war so ein anderes Set aufgebaut. Ja, was waren das für Sets? Es waren Sets für
Fetischaufnahmen. Unter anderem war auch eins da, was eine Zahnarztpraxis nachstellen sollte. Und da stand einfach ein Glas voller echter Zähne. Irgendwie die Mutter oder so von dem Fotografen war halt Zahnärztin und er dachte, oh, so ein Glas mit echten Zähnen, das stelle ich mir mal in mein Fetischset in meinem abgelegenen, gruseligen Haus. Also, ja, die Zusammenarbeit ist nicht zustande gekommen, Spoiler Alert. Und ich hatte echt ein bisschen Angst, dass ich es nicht mehr aus diesem Haus rausschaffe. Also, das war eine Erfahrung.
Ich kann sie so verstehen. Liebe Grüße übrigens an Henriette. Auch ziemlich groß auf TikTok. The Jellyfish Experience. Sie macht so Content eigentlich mit...
Mit Quallen. Sie hat Quallen genau. Als Haustiere und erklärt, wie man die halt pflegt und wie man nicht mit denen umgeht in der Natur. Vor allem, weil es da viele Leute gibt, die eine Qualle einfach hochheben und kaputt machen und so.
Und Henriette ist einfach eine Kreative, ne?
Ja.
Und dann denkt man sich, hey cool, ich gehe da zu so einem Typen mit einem Studio und da kann ich vielleicht irgendwie reinschnuppern.
Ja.
Und dann kommst du zu sowas.
Ja.
Also ich kann das verstehen, das ist wirklich... Weißt du, manchmal habe ich auch Angst, wenn ich irgendwann mal eine Tochter hätte, dass die ja nicht das erleben soll oder mit diesen Menschen zu tun haben soll, was ich so mit 14, 15, 16 hatte.
Ja, aber das ist doch schön, dann sind wir uns doch jetzt einig, Iris, dass unser Kind sehr wohl mit Waffen spielen darf. Weil dann könnte es nicht, wenn das passieren würde, besser wehren.
Und hier, wir dürfen sowas nicht so zitieren mit Waffen spielen.
Nein, ihr wisst alle, auch gerade unsere Exzellenzchen, dass wir da auch viel Spaß machen. Wenn ihr mit Waffen spielen wollt, macht eine PowerPoint-Präsentation und überzeugt eure Eltern. Woran ich gerade denken muss mit den Waffen, ne? Und mit den Zähnen, dieses wirklich seltsame Gefühl, wenn man das Reich eines anderen betritt, wie er es eingerichtet hat, Fetischsets und so weiter. Wir haben doch mal Häuser in Berlin und Umland angeschaut vor 2, 3 Jahren. Und da war dieses eine dabei, boah, da war einer, der hatte, also der Typ, der das Haus verkauft hat, der hatte in jedem Zimmer ein Messer liegen, ein Stilett.
Zum Beispiel neben dem Bett. Neben dem Bett lag auf jeder Seite ein richtig großes, fettes Messer.
Und der war früher Chirurg und der hatte noch die ganzen Chirurgenutensilien im Keller. Das sind Skalpell, also jede Menge Skalpelle und so. Das war echt wie aus einem Horrorfilm, aber halt aus einer deutschen Version. Das hatte nicht amerikanische Midwest-Vibes, sondern halt Ex-DDR-Vibes. Sie hatten doch auch diesen DDR-Memorabilia-Raum im Keller.
Ja, das war total irre. Und dann war das auch nicht so ein ordentliches Haus, sondern es war vollgestellt und es war so ein bisschen Messi-mäßig.
Extrem sogar. Also nicht nur vollgestellt, sondern auch in einem Raum meinte er, irgendwie die Kläranlage hat nicht richtig funktioniert oder das Abwasser, ne? Und dann meinte er so, ja, die Wände sind innen voller Fäkalien.
Das war einfach irre. Und diese Gegend... Kannst du dich noch daran erinnern, er hat erzählt, dass die ganzen Stasi-Leute da früher gewohnt haben. Und das hatte man auch so gespürt dort.
Ja.
Man hat gemerkt, irgendwie, man wird gerade überwacht. Irgendwas ist hier gerade so in der Luft. Und wir haben uns die ganze Zeit nur angeguckt und haben uns gedacht, okay, kommen wir hier lebend wieder raus?
Spoiler Alert, sind wir.
Und weißt du, Matthias, vielleicht war der auch total harmlos.
Ja, das ist nämlich genau das Ding. Man weiß es eben nicht so genau. Als Kind spielt man diese Spiele. Hast du sowas mal gespielt, dieses Bloody Mary oder Candyman oder so? Dass man, das ist genau das, es kitzelt dich. Du weißt, der Großteil in dir weiß, da passiert nichts. Aber ein kleiner Teil denkt sich ja, und was wenn doch?
Ich habe da noch eine Sprachnachricht.
Also zum Thema Creeps fällt mir sofort eine Geschichte ein, die vor gar nicht allzu langer Zeit passiert ist, als ich abends nochmal mit dem Hund rausgegangen bin und mir ein Mann entgegenkam, der an seinen Fahrradlenker rechts und links einen Eimer gehangen hatte und mich auf dem Bürgersteig anhielt und gleich gefragt hat, ob ich mal in seine Eimer schauen möchte. Ich dies verneinte, obwohl ich doch ein bisschen neugierig war und er mich zum Glück nochmal fragte, ob ich mir ganz sicher bin, dann habe ich doch mal reingeschaut und er mir da seinen krassen Fischfang zeigen wollte. Er kam nämlich gerade vom Angeln und hat mit seinen dicken Fischen auf dem Bürgersteig in unserer Kleinstadt, in Klammern so circa 4000 Einwohner, richtig rumgepost. Und da dachte ich mir, was für ein Creep. Die armen Fische, die da jetzt noch so rumgereicht werden.
Ja, aber zum Glück waren nur Fische im Eimer. Wer weiß was. Weil es ist ein perfektes Beispiel dafür, was ein Creep ist. Es müsste auf die Liste der Dinge, die man so haben oder machen kann und die von anderen als creepy wahrgenommen werden. Was auch immer in seinem Kopf vorging, warum er das macht und warum das in Ordnung ist, das so zu machen. Vielleicht gehört er zu den vielen, die selber nicht wahrnehmen, dass es creepy ist, was sie da tun.
Es gibt seit ein paar Jahren Studien dazu, dass man jetzt so mal feststellt, okay, wann nehmen wir überhaupt jemanden als Creep wahr?
Ja.
Und ich habe so eine Liste rausgesucht.
Lass die mal durchgehen, die Eigenschaften. Oder die Handlungen sind es ja auch, beides.
Genau.
Ne?
Also zum Beispiel, wenn man jemandem viel zu nahe kommt, viel zu nah an der anderen Person dran steht, weil wir das ja halt als auch Bedrohung wahrnehmen, ne?
Erst recht seit Corona, ja.
Boah, ich hasse das. Ich habe das schon immer gehasst, wenn Menschen, wenn ich extra einen Schritt nach vorne gehe, um Abstand zu dem zu kommen.
Und die direkt zu dir dran kommen.
Und direkt wieder dran. Wenn ich den Atem im Nacken spüre, ne?
Ja, das ist genau die richtige Formulierung mit dem Atem im Nacken, weil das halt eigentlich was sehr Intimes ist.
Mhm.
Und das ist deplatziert intim und macht sofort wieder die ganzen Assoziationen auf an der Stelle, ne? Von sexueller Übergriffigkeit in der Öffentlichkeit, von jemand Fremdem.
Auch so ein Ding ist, wenn man zu viel über ein Thema spricht, zum Beispiel über Sex.
Mhm.
Und wenn man gerade irgendwie über was ganz anderes spricht und die Person immer wieder auf das Thema dann zurückkommt.
Ja.
Und wir haben auch so jemanden in unserem Freundeskreis. Und es geht jedes Mal um Analsex. Du kannst über irgendwas reden. Weiß ich nicht, über Brokkoli oder so.
Ja, aber meine Mutter redet jedes Mal über Analsex.
Ja.
Sie ist es natürlich nicht, falls das irgendwer denken sollte. Es muss übrigens auch nicht Sex sein, wo man immer wieder drauf zu sprechen kommt. Es kann auch irgendein anderes Thema sein. Aber dieses Obsessive immer wieder zu einem Thema, immer wieder jedes Gespräch auf dieses Thema lenken, nehmen wir auch als sehr creepy wahr.
Oder so seltsam lächeln,
ja.
Wenn man dann auch so angestarrt wird und so. Und das merkt man selber manchmal gar nicht, dass man ein komisches Lächeln hat.
Ja, und da kommen wir dann auch in einen Bereich von Creepiness, wo man eben mehr Eigenschaften als Verhalten beobachten kann, weil es hat ja auch sehr viel dann mit Dingen zu tun, auf die man nicht den größten Einfluss hat, nämlich halt mit dem eigenen Aussehen. Also ob man lange Finger hat oder sehr glubschige Augen, die so ein bisschen starrig wirken können, ne? Fettiges Haar, gut, da kann man versuchen, was dran zu machen, aber allzu blasse oder dünne Haut oder Augenringe.
Ja, die vor allen Dingen so sehr dunkel sind, ne? Sehr dunkle Augenringe machen immer vielen Angst.
Ja, das ist halt was, also wir haben dieses evolutionär sinnvolle Warnsystem, dass wir uns schützen wollen vor Leuten, die uns zu gruselig, die möglicherweise bedrohlich für uns sind, schützen wollen, weil wir sie so empfinden. Und es ist ein bisschen unfair und mir tun Leute leid, die in diesen Radar reinfallen, weil es ist nicht sehr genau. Also wir empfinden halt sehr oft Leute als möglicherweise bedrohlich, als creepy, wo es dann eigentlich nur irgendwelche Äußerlichkeiten sind, für die sie nichts können. Menschen, die als hässlich oder unattraktiv empfunden werden, haben so oft die Arschkarte gezogen. Die werden härter vor Gericht bestraft. Man hängt ihnen oder man traut ihnen einfach Gefährlicheres zu, einfach nur aufgrund des Äußeren.
Was ich so krass finde, da gibt es auch Studien dazu, wenn du irgendwas an deinem Körper hast, ein Merkmal, was sonderbar ist, was der Norm nicht entspricht, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, dass du eine überdimensional große Nase hast, ne? Dann wirst du genau nur darauf reduziert und vor allem entmenschlicht.
Ja.
Und das ist ein Riesenproblem. Und wenn man das mal jetzt so versteht, bei dieser ganzen Bodyshaming-Debatte und dass du dann auch mal so überlegst, okay, krass, deswegen machen ja auch viele dann irgendwelche Schönheits-OPs.
Ja.
Weil sie Angst davor haben, dass sie theoretisch entmenschlicht werden.
Es gibt doch den Song Creep, Radiohead. Der Text erzählt ja von jemandem, der aus der Eigenwahrnehmung heraus darunter leidet, dass er halt ein Creep ist und dass er nicht ausreicht, dass er nicht attraktiv genug ist.
Und ich finde es richtig krass, wenn man das mal so wirklich verinnerlicht.
Ja.
Und sich überlegt, was wir uns da eigentlich gegenseitig antun. Und deswegen ist es eigentlich auch so wichtig zu verstehen, wenn wir ein ungutes Gefühl haben und wenn wir uns da fragen, warum sieht die Person da so und so aus, dass wir uns da selber nochmal überprüfen, wann soll eigentlich mein Radar angehen?
Ja.
Und ich würde es bei mir so machen, dass ich eher auf Verhaltensweisen schaue.
Ja.
Und nicht so aufs Aussehen.
Genau. Das Aussehen wird dich auch nicht umbringen. Das Verhalten aber je nachdem schon. Der Umkehrschluss stimmt ja auch nicht in diesem Warnsystem, das wir da haben. Es ist sehr ungenau, was wir da geerbt haben von früheren Generationen der Menschheit. Ted Bundy ist ein Beispiel.
Oh ja, der sah ja so gut aus, ne? Der
Serienkiller. Und war charmant und so weiter. Der wurde sogar vor Gericht noch ziemlich lieb und freundlich behandelt.
Mhm.
Einfach, weil er dieses charmante, attraktive, einnehmende Wesen hatte.
Ich habe da auch noch so ein paar Beispiele, ne, aus Sprachnachrichten. Also jetzt nicht für Ted Bundy, aber.
Ein Glück.
Nee, aber schon so welche, wo man sich fragt, jetzt so vom Verhalten, ist das jetzt gut oder nicht?
Zum Thema Couple of Creeps fällt mir eine Geschichte ein, die ich während meines Abiturs erlebt habe. Da hatten wir einen Hausmeister an der Schule, der oft Schülern und vor allem Schülerinnen natürlich auch nachts ganz komische Nachrichten geschrieben hat, viel zu persönlich und seine Probleme anvertraut hat. Es war super strange. Am Tag meiner Zeugnisverleihung wollte er mir dann unbedingt die neue Sporthalle zeigen, die die Schule neu angebaut hatte, unterirdisch. Hat mich dann dahin geführt, uns in der Sporthalle eingeschlossen und wir standen da bestimmt eine Viertelstunde, die längste Viertelstunde meines Lebens, haben uns angeschwiegen. Es war so creepy. Ich dachte, mein letztes Stündchen hat geschlagen. Wir sind dann zum Glück aber wieder zurückgegangen und es ist nichts passiert. Er wurde dann auch kurz danach entlassen. Wir wissen nicht so wirklich genau, warum. Aber er war auf jeden Fall creepy genug. Er hat sich dann das Schullogo mitsamt der Abi-Jahrgänge, die er mitbekommen hat, auf den Arm tätowieren lassen. Heißt auch bis heute so auf Instagram und kommentiert jeden meiner Posts. Super creepy.
Ach du Scheiße, ey.
Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern, in der alten Agentur, wo ich gearbeitet habe, in der großen,
ja,
da gab es doch auch diesen Wächter,
ja,
der kannte meine Schuhgröße, der kannte meine Kleidergröße, der wusste über alles Bescheid.
Aber eine Sache hatte er nicht, deine Nummer.
Das stimmt.
Und das habe ich mich gerade gefragt, mir ist das Gesicht richtig entgleist an der Stelle, als sie gesagt hat, dass er vor allem den Schülerinnen Nachrichten geschrieben hat. Wie kommt man denn an die Nummern? Ist das normal?
Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auch, ich finde es richtig creepy. Vor allen Dingen auch, dass er dann den Raum abgeschlossen hat. Und die dann 15 Minuten da so schweigend dastanden.
Das ist jetzt genau so eine Sache. Mit dem, was ich jetzt spekuliere, will ich nicht vorverurteilen, ohne den Typen je kennengelernt zu haben. Ich will aber auch nicht einfach hier naiv einen Vertrauensvorschuss geben und sagen, der ist der Creep aus dem Song von Radiohead, der einem einfach leid tun kann, der halt nicht, ich weiß es ja nicht. Aber was mir durch den Kopf geht an potenzieller Gefahr, wenn jemand sowas macht, ist zumindest, dass er die Fantasie genießt, die Tür abzuschließen und sie anzuschauen und die Angst in sich aufzusorgen. Wenn sie Angst hat, wenn sie sich unwohl fühlt, dass in ihm vorgeht, weißt du? Ohne noch tätig zu werden, so viel Impulskontrolle ist noch übrig. Aber ich betone das nochmal, das ist hier keine Ferndiagnose über jemanden, den ich nicht kenne. Aber sowas fühlt sich gar nicht gut an.
Ja, auch, dass der sie da einschließt, das sagt mir, hey, der will die komplette Situation kontrollieren.
Ja.
Und die auch nicht, man sagt auch immer, die wollen die ja dann nie so aus Gesprächen rauslassen.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist ja auch immer sehr creepy, wenn jemand sowas macht.
Ja, wenn man das Gefühl bekommt, das ist gerade, also ein permanentes Gefühl von, oh, es wäre unhöflich, jetzt hier aus dem Gespräch zu gehen. Dann hat es keine Leichtigkeit, keine Selbstverständlichkeit. Und
ich habe die Theorie, das ist jetzt keine Studie, mein Gedanke.
Ja?
Ruhigere Persönlichkeiten, die gerne höflich sind,
ja,
und auch den anderen gerne ein gutes Gefühl vermitteln wollen. Gerade so Leute, die das aus ihrer Jugend kennen, wenn man gemobbt worden ist, dass man keine negativen Gefühle verbreiten möchte, dass die besonders oft an Creeps geraten.
Ja, ja, genau.
Also das,
weil sie sehr viel Vertrauensvorschuss auch geben.
Ja.
Das meint die andere Person nicht so. Das ist bestimmt nicht gefährlich und so, ja, ja.
Weil man auch die Geschichte dahinter verstehen will.
Ja.
Und das ist auf der einen Seite total schön, weil man lernt mega interessante Leute dadurch kennen und man schult auch sein Auge. Aber auf der anderen Seite gerät man daraufhin öfter mal in schwierige Situationen, wo man sich im Nachhinein fragt, boah, war das nicht ein bisschen zu gefährlich?
Jetzt ist aber auch klar, aus all dem, was wir jetzt schon aufgelistet haben, was typisch creepy Verhaltensweisen sind und so, wir können keinen Kompass jetzt daraus ableiten und sagen, das ist gefährlich und das ist nicht gefährlich. Da ist jemand einfach nur harmlos und ungeschickt.
Kann ich habe eine ja Frage. Ich habe noch eine Sprachnachricht und will von dir wissen, findest du den gefährlich?
Lass hören.
Schönen guten Tag, eure Exzellenzen. Ja, zum Thema eurer neuen Folge Couple of Creeps dachte ich mir, erzähle ich mal von meinem ehemaligen Nachbarn. Ich muss sagen, am Anfang war er sehr nett, aber eines Tages, nachts, nachdem es sehr laut war auf dem Gang und ich mich irgendwie nicht getraut habe, nachts um 11:30, 12 rauszugucken, weil ich nicht wissen wollte, was da war, klopfte es an meiner Tür. Und nachdem es der Pen dran klopfte, habe ich aufgemacht und draußen stand mein Nachbar. Aber nicht irgendwie, sondern er hatte ein türkisfarbenes Nudelsieb umwickelt mit Zellophanfolie auf dem Kopf und wollte mit meinem Hund reden. Das habe ich dann irgendwie abgetan mit der Tatsache, dass der Hund schläft und das geht jetzt eben so alles nicht. Irgendwie hatte der Kerl es aber geschafft, mich aus der Wohnung rauszulocken und hat mir dann imaginäre Dinge gezeigt, vor denen ich mich dann im Gang und in seinem mittlerweile ausgeräumten Zimmer, die ganzen Möbel standen auf dem Gang, in Acht nehmen musste. Und er hat immer darauf gezeigt und gefragt, ob ich das denn nicht sehe. Und ich muss mich in Acht nehmen und ich muss mich ducken. Und unter anderem hatte er auch sein Zimmer die Lampen rausgeschraubt, das Fenster kaputt gemacht. Es war sehr, sehr creepy. Irgendwie habe ich es dann geschafft, mit Mühe und Not wieder in meine Wohnung zu kommen. Und ich habe dann nachts die Polizei gerufen. Hinten nach dachte ich mir, okay, der Mann hatte wahrscheinlich einen psychotischen Schub und es tat mir irgendwie sehr, sehr leid alles für ihn, aber für mich und war, also vermutlich auch für meinen Hund wäre es sehr creepy gewesen, wenn ich es nicht geschafft hätte, ihn davon abzuhalten, in meine Wohnung zu gehen, weil er unbedingt dauernd mit meinem Hund reden wollte.
Ab dem Zeitpunkt, wo es um die ganzen Gefahren ging, auf die er sie aufmerksam gemacht hat, war bei mir auch sofort gerade, wer weiß, was dahinter steckt. In Berlin würde ich denken, okay, da hat jemand die falschen Pilze genommen, aber natürlich kann es sein, dass da ein psychotischer Schub, wie sie es nennt, oder was auch immer, was wir als Laien nicht diagnostizieren können, dahinter steckt. Und ich glaube, da kann man jetzt allgemein nur sagen, menschlich versuchen, miteinander umzugehen, aber sich nicht unnötig in eine Gefahr begeben.
Ja, und da ist halt immer die Frage, wann fängt die Gefahr an? Bei so strangen Hobbys zum Beispiel?
Ja, na? Können harmlos sein, aber trotzdem irgendwie. Die sind auch auf einer Liste, ne? Die typischen Hobbys von Creeps.
Richard David Precht, Matthias.
Ja, bitte, was ist mit mir? Bin ich ein Creep oder was?
Ich habe gehört, also weiß man ja irgendwie so ein bisschen über ihn, dass der doch irgendwie Tiere ausstopft. So Vögel.
Ja, der stopft Raubvögel aus.
Und ja? Bemalt die und so, ne?
Ja. Ey, das macht doch auch die Hauptfigur in Psycho, Norman Bates. Eine Neuverfilmung mit Richard David Precht als Psycho. Ey, das würde ich sofort gucken. Der beste Freund eines Mannes ist seine Mutter. Ich würde sofort diesen Film gucken.
Ausstopfer ist doch auf dieser Liste von den Berufen, die richtig creepy sind.
Oder, also wir müssen es, glaube ich, nicht objektiv formulieren, weil vielleicht hören uns ja welche zu, die beruflich Tiere ausstopfen oder die als Clowns arbeiten oder was auch immer. Hier sind die Top 5. Clown, Ausstopfer haben wir und jetzt Sexshop-Besitzer, Besitzerin, Bestatter, Bestatterin und Taxifahrer, Taxifahrerin. Wahrscheinlich sind es schon auch hier beruflich überwiegend die Männer. Gerade also Taxifahrer, ne? Natürlich wird das als creepy wahrgenommen, weil es eine Gefahr ist. Was ist, wenn du in ein Taxi steigst und der Typ fährt dich woanders hin? Wie selten kommt das vor, dass das als Gefahr wahrgenommen wird, dass eine Taxifahrerin dich woanders hinfährt und was mit dir anstellt? Seltener.
Ich habe eine Sprachnachricht über eine Frau.
Lass hören.
Hallo Iris, hallo Matthias. Zum Thema Creepy habe ich quasi eine kleine Geschichte. Ich hatte mal ein Date mit einer jungen Dame und habe sie auch zu Hause abgeholt. Und sie hat sich noch fertig gemacht und dann bin ich ein bisschen in ihrer Wohnung rumgelaufen. Da war dann so ein kleiner Altar, wo dann so zwei Fotos gestanden haben und ein paar Räucherkerzen nebendran und da sie italienische Wurzeln hat, dachte ich irgendwie so, die Oma oder, ne, oder vielleicht gläubig, weiß man ja nicht. Dann gehe ich näher ran und da war das ein Foto von Karl Lagerfeld und von Victoria Beckham. Und dann kam sie auch aus dem Bad und hat dann ganz glücklich erzählt, dass das ihre Vorbilder im Leben sind und dass sie so sein möchte wie diese zwei Personen, weil sie ihr jeden Tag Kraft geben und sie die beiden so sehr liebt und so eine innige Beziehung mit ihnen hat, dass sie quasi gar nicht mehr ohne sie sein kann in ihrem Leben. Und nein, ich bin nicht umgekehrt und weggerannt.
Sehr gutes Ende. Weil erstmal wollte ich gerade sagen, super Beispiel. Andersrum ist es oft eher eine Besessenheit, die Männer bei Frauen als creepy empfinden, Besessenheit auch auf Sammeln oder auf ständig etwas anschauen und beobachten.
Das sind ja auch so Hobbys.
Ja.
Von Creeps.
Genau.
Mir wird ganz oft geschrieben bei Instagram, will ich die Taubenfilme und so, ne?
Ja.
Weil die
ja,
Leute immer,
dass du da ein Creep bist, ja.
Iris, was ist eigentlich los? Ne? Was stimmt da nicht? Und ich gebe euch recht, ne? Da ist was bei mir. Und ich kann auch was Besessenes haben. Ich kann richtig massiv besessen von Dingen sein.
Aber, was ich gerade meinte, das Ende seiner Nachricht, nein, er ist nicht abgehauen. Und das ist ein großer Unterschied.
Es macht es auch interessant. Also bei den meisten Dingen, die nicht bedrohlich sind. Jetzt auch, weißt du, wenn jetzt hier Tierausstopfer uns zuhören, ne? Mhm. Ich finde das interessant. Warum machen die Menschen das?
Tja, warum macht dich irgendwas irre?
Lassen wir den armen Brecht mal in Ruhe. Ja. Ich habe auch eine Sprachnachricht bekommen. Zufällig ist etwas passiert. Jetzt, noch bevor wir entschieden hatten, wir machen diese Folge Couple of Creeps, hat mir ein Freund etwas erzählt. Und als ich ihn gefragt habe, ob er das dann auch für die Folge erzählen würde, hat er eine Weile gebraucht, weil es wird gerade ermittelt. Und er kann nicht alles offen sagen. Also wir sind hier halb im True Crime heute unterwegs. Ich spiele mal erst seine Nachricht vor, die dann, so wie er sie formuliert hat, in Ordnung war.
Und zwar fiel mir nachts irgendwie auf, dass jemand draußen sehr, sehr laut auf der Straße geredet hat. Und ich habe das Fenster geöffnet und wollte eigentlich rausrufen, dass man ein bisschen leiser sprechen soll. Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass er in dem Moment einfach eine Straftat gesteht. Und dann habe ich mein Handy gepackt und habe das über die Fensterbank gehalten und habe das gefilmt, was er gesagt hat. Dass er jemanden sehr, 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 sehr extrem verprügelt hat mit sehr viel Blut. Und als ich merkte, dass er zum Ende seiner Erzählung kommt, weil er hat das mit jemandem beim Handy eben besprochen, also beziehungsweise nicht besprochen, sondern wirklich sehr lautstark ins Handy gebrüllt, weil er wahrscheinlich auch sehr extrem außer sich war. Und als ich gemerkt habe, er ist am Ende seiner Nachricht, habe ich das Fenster geschlossen und habe dann die Polizei gerufen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie suchen auch jemanden. Und dann war innerhalb von 30 Sekunden waren auch zwei Streifenwagen eben da. Und dann habe ich denen die Anweisung gegeben, wo lang er gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, noch 70, noch 30, noch 5 Meter. Und dann haben wir eben den Zugriff gemacht. Und hatte dann eigentlich irgendwie so das Gefühl bekommen, dass das Opfer diese Tat von dem Täter nicht überlebt hat. Das hat sich dann zum Glück anders herausgestellt, also dass er es eben überlebt hat. Aber es sind also ganz, also was halt so schräg war, weil man irgendwie so das Gefühl hatte, man hat was Gutes getan, dass ich irgendwie so, ja, ich will nicht sagen stolz, aber irgendwie so, ja, vielleicht ist es doch stolz gewesen, irgendwie, der sich so mit reingemischt hat. Das ist halt sehr, sehr konträr zu dem Gefühl, was man eben hat, wenn es so eine schreckliche Tat als Grund dafür gab. Also wie sich diese zwei Gefühle so gemischt haben, dass man etwas Gutes getan hat und trotzdem ist es so schrecklich, dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, man hat was Gutes getan.
Also wie gesagt, weil das so frisch ist, sage ich auch seinen Namen jetzt nicht. Alle aus meinem Freundeskreis erkennen sowieso seine Stimme. Aber es ist halt Ermittlungsgegenstand. Und wir haben das Video halt auch gesehen, das er gemacht hat. Es ist wirklich krass, wie laut der Typ da unten spricht. Er hat es aus dem zweiten Stock, habe ich das Gefühl, gefilmt. Und du hörst halt jedes Wort. Und im Prinzip gesteht er, vermeint, er weiß ja nicht, was mit dem Mann ist, den er da verprügelt hat. Könnte sein, dass er ihn ermordet hat, totgeschlagen hat. Das hat die Polizei halt auch nicht so oft, dass die, noch bevor sie den Täter haben, schon das Geständnis haben.
Das ist richtig krass, das Video. Ja.
Was ich nicht wusste ist, das hat er mir dann auch erzählt, dass dieses Video so vor Gericht nicht verwendbar sein wird. Es ist jetzt nützlich und wichtig für die Ermittlung, aber das gilt nicht juristisch als Beweisstück.
Warum nicht?
Ich wusste immer schon, dass Videos eine schwierige Sache sind als Beweisstück. Aber speziell in dem Fall, es ist ohne sein Einverständnis gefilmt worden, wenn auch im öffentlichen Raum. Er wusste nicht, dass er gefilmt wurde. Es ist fakebar sowas. Es ist nicht verlässlich genug, ne, dass man eine andere Tonspur drauflegen würde, weil man sieht ja seinen Mund nicht von Vogelperspektive gefilmt. Keine Ahnung, was alles da, kann man seine Fantasie spielen lassen, was ein Verteidiger alles auspacken würde, um das unglaubwürdig zu machen als Beweisstück. Aber krasses Erlebnis. Und ich finde ganz spannend auch am Schluss, was er emotional erlebt. Auch diese Uneindeutigkeit von Gefühlen, zur Aufklärung einer schlimmen Straftat beigetragen zu haben und ein Gefühl von Stolz dabei zu haben, gleichzeitig aber auch den Anlass als sowas Schreckliches zu empfinden. Ich kann das sehr nachfühlen, auch wenn ich genau sowas noch nicht erlebt habe.
Boah, ich finde das krass. Also dieses Gefühl, was du dann da hast, wenn du sowas mitbekommst, und vor allem alles, was irgendwie mit Gewalt oder Waffen oder so zu tun hat. Ich habe auch teilweise Sprachnachrichten und Geschichten bekommen, wo ich gedacht habe, das können wir gar nicht alles vorlesen, das können wir eigentlich alles auch gar nicht zeigen, ne? Weil das geht schon in so einen Bereich, wo ich denke, boah, heftig. Also zum Beispiel hatte eine geschrieben, dass sie gerade in Amerika ist und sie hat da eine Erbschaftsgeschichte. Sie hat da ein Haus geerbt und die Gesetze sind in Amerika halt ganz anders und jeder hat dort eine Waffe. Und sie will jetzt.
In den Südstaaten ist sie da auch, ne?
Genau, in den Südstaaten ist es ja auch noch besonders.
In den süddeutschen Staaten Amerikas, genau.
In den Südstaaten ist es ja auch nochmal echt ganz anders mit den Waffen dort, ja, ne? Ja. Und die kann da jetzt nicht auf das Gelände und die kann da nicht in das Haus, weil sie die ganze Zeit Angst hat, dass sie erschossen wird. Und es ist eine berechtigte Angst, die sie da hat.
Weil die das einfach jederzeit dürfen, stimmt.
Oh ja, und weil sie auch bedroht wird. Mhm. Und weil sie die ganze Zeit gesagt bekommt, wenn du auf das Grundstück gehst, werde ich dich erschießen.
Aber es ist ihr Haus.
Genau, und die hat eine Halbschwester und der gehört das auch. Und das ist jetzt so ein Streit dort.
Kompliziert und so, aber man kann es nicht machen, wie man das im Rest der Welt machen würde, dass man hingeht und redet, sondern allein die Annäherung könnte schon das Ende bedeuten.
Genau.
Okay, kurze Frage, Iris, weil wir jetzt hier so viele Geschichten haben und du ja auch echt viele Sprachnachrichten bekommen hast. Möchtest du davon noch welche reinbringen? Oder ich frage einfach deshalb, weil wir, wenn wir jetzt hier ganz viele Geschichten sammeln, in denen irgendwas oder irgendwer creepy und gefährlich ist und so, haben wir noch, ich habe auf jeden Fall noch was an Erkenntnis gewinnt zum Thema Creepiness.
Schieß los.
Das Uncanny Valley. Das ist etwas, das ich seit einem knappen Jahr kenne. Da gibt's ab und zu mal TikToks, die erklären, was das Uncanny Valley ist. Ist dir mal so eins untergekommen? Mm-mm. Man könnte es, finde ich, auch das Creepy Valley nennen. Uncanny heißt so viel wie creepy, unheimlich halt. Und es ist kein Ort, kein Tal, das unheimlich ist irgendwo, sondern wenn du dir eine Skala vorstellst, eine XY-Achse, und darauf steigt einfach ein Graph die ganze Zeit, immer höher, immer höher. Dann ist ganz kurz vor Maximum, kurz vor 100%, geht es einmal wups in dieses Tal, in dieses creepy Tal, in dieses ganz nach unten. So, und was steigt da nach oben? Das Gefühl von Vertrautheit. Und zwar, wenn etwas künstlich nachgemacht wird. In Animationsfilmen, Roboter, es gibt auch diese Tiere von Boston Dynamics, diese Hunde, die sich bewegen. Ne?
Die machen mir eine scheiß Angst.
Exakt das ist das Uncanny Valley. Das ist, wenn eine Nachbildung des uns Vertrauten, des Menschlichen oder der Natur, der Tiere und so, wenn das so gut wird, dass es fast perfekt ist, fast am Maximum, aber noch nicht ganz. Wir erkennen immer noch, das ist aber nachgemacht, das ist ja nur eine Puppe, das ist ja nur eine Maske, das ist ja nur ein Roboter. Je näher am Maximum, aber doch noch nicht richtig, desto tiefer fallen wir in dieses Uncanny Valley, in dieses unheimliche Tal, in dieses Gefühl von, oh mein Gott, ist das gruselig. Im Schauspiel, in der Kunst und so oder in Filmen und so wird sowas absichtlich hergestellt natürlich. Ich erinnere mich an ein Stück, das wir mit Masken gespielt haben. Und da habe ich zum Beispiel eine Figur, die besonders unheimlich sein sollte, mal rückwärts gespielt, also mit dem Rücken zum Publikum und die Maske aber auf meinen Hinterkopf gesetzt und dann meine Hände auf dem Rücken bewegt, wie als wäre ich vorne rum, richtig? Und genau das konnte ich ja selber natürlich nie sehen, weil ich es ja gespielt habe, aber es wurde so inszeniert und ich habe von der Regie gespiegelt bekommen, dass das diesen Effekt hat, diesen seltsamen, was zur Hölle ist das? Das ist doch kein echter Mensch, aber irgendwie doch.
Ich habe eine Frage. Uncanny Valley.
Ja.
Können das auch Menschen machen?
Das ist es nämlich, was es mit Creeps dann auch zu tun hat. Ja. Warum empfinden wir das als so gruselig? Es kann uns doch egal sein, ob eine Nachbildung ganz oder fast oder sehr nah am Maximum ist. Nee, kann es uns nicht. Es könnte uns richtig am Leben bedrohen, weil was von Menschen an Bedrohung ausgeht, ist Täuschung oft. Sie geben sich aus als etwas. Sie spielen etwas nach.
Das ist doch bei Psychopathen so, dass die teilweise sich genauestens anschauen und studieren und beobachten, wie funktionieren bestimmte Verhaltensweisen, wie bin ich freundlich.
Ja, besonders bei kalter Psychopathie, da gibt es ja mehrere. Kalte Psychopathie empfindet wirklich selber nicht das, was wir als ganz normale Empfindungen und Emotionen und so haben. Und muss dann, ja.
Die lernen das dann auswendig.
Ja, um in normalen menschlichen Interaktionen funktionieren zu können. Studieren Sie, wie geht echtes freudiges Lachen, wie geht ein mitfühlender Gesichtsausdruck und so. Wenn Sie das perfektionieren, aber noch nicht ganz da sind, dann haben wir eben auch dieses Gefühl, creepy. Jetzt, Iris, wenn du sagst, dass du am Anfang bei mir das Gefühl hattest, eventuell bin ich so. Ging es dir manchmal so, dass du mein Verhalten angeschaut hast und dir überlegt hast, ob ich das gerade spiele?
Nee, wir kennen ja da jemanden.
Ah.
Und der ist fantastisch. Mhm. Wirklich ein fantastischer Mensch. Und sehr herzlich, lustig. Manchmal ein bisschen komisch, wo man sich dann so denkt, hä, warum macht der jetzt, also zum Beispiel, dass er Situationen abbricht oder an einem Tag plötzlich total kalt ist und am nächsten Tag wahnsinnig herzlich und manchmal auch die Freude so extrem äußert und dann wiederum, wenn was anderes Gutes passiert, gar keine Regung zeigt und es verwirrt. Und sowas hattest du nie, Matthias, du bist immer zuverlässig. Und bei dir kann ich Situationen einigermaßen einschätzen. Bei der anderen Person, die wir da kennen, ist das nicht so. Ich kann da gar nichts einschätzen. Und es ist jede Woche immer anders.
Ja, geht mir genauso.
Aber es gibt noch eine Nachricht, die fand ich wirklich lustig.
Komm, dann hören wir die als letztes noch.
Ich habe auch eine Creep-Geschichte. Ich versuche, die ganz kurz zusammenzufassen. Ich hatte mal mit einem bei Tinder geschrieben. Dann haben wir relativ schnell angefangen zu telefonieren. Und sofort, als wir telefoniert haben, war für mich klar, der ist raus. Der hatte eine Fistelstimme des Todes. Da war ich oberflächlich und war raus. Und im Laufe des Gesprächs stellte sich dann raus, dass er mich parallel bei Facebook gestalkt hatte. Dann hat er mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Dann bin ich auf sein Profil gegangen. Und er hatte den Beziehungsstatus auf in einer Beziehung mit seiner Hand. Dann hatte seine Hand ein eigenes Facebook-Profil, was ein Profilbild hatte von seiner linken Hand. Und als Kommentar stand drunter, unshaved. Und das fand er besonders witzig, weil er sich ansonsten am gesamten Körper rasiert hat, außer an seiner linken Hand.
Was? Hey, das ist auch was für What the fuck? Was ist das denn?
Ich finde es richtig lustig, ich finde es richtig gut. So ein richtig guter Tinder-Auftritt. Einfach super strange.
Das findest du gut? Hättest du was mit dem?
Nein, aber ich glaube, ich hätte auf jeden Fall lustige Konversationen mit der Person gehabt. Das ist wirklich komplett weird. Das ist lustig.
Ich verstehe auch, was du meintest. Du hattest mir das davor kurz erzählt und gesagt, dass du das eher lustig als creepy findest.
Mhm.
Und jetzt, als ich es gehört habe und sie meinte, ja, dann hat er mich aber parallel bei Facebook gestalkt und Freundschaftsanfrage geschickt, dann habe ich gedacht, nee, wieder der Iris, das ist doch creepy, das ist mega creepy. Aber du hast mich auch gestalkt, als du meinen Namen wusstest.
Ja, ich glaube, ich hab so ein bisschen was. Also ich gucke mir schon immer ich gucke mir auch alle Follower, nicht alle. Aber wenn Leute mir schreiben, die denken ja immer, dass ich mir das nicht angucke. Ich gucke mir das an.
Yo, du bist halt auch ein Creep.
Ich finde es voll interessant. Ich finde voll interessant, wer schreibt uns denn da? Also ich gucke mir dann jetzt nicht voll die Details an. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe wahnsinniges Interesse für andere. Ich gucke auch gern. Bin eine Beobachterin und so. Ich sage ja, ich habe ein bisschen was Creepy-mäßiges. Aber ich habe noch nie irgendjemandem was getan.
Ich auch nicht. Und wenn wir es getan hätten, dann würden wir es auch nicht sagen.
Hast du ein Outro?
Ja. Es ist mal wieder eine Weile her, dass wir eine griechische Sage genommen haben.
Oh, das ist voll mit Creeps.
Oh ja, in der griechischen Mythologie ist jede zweite Figur oder noch mehr ein richtiger Creep. Da gibt es Ranglisten der griechischen Sagen, welche am weirdesten ist. Und ich glaube, ich habe aber den König der Creeps unter den griechischen Mythen gefunden. Für diese Geschichte brauche ich mal eine ganz bestimmte Musik. Nicht nur, die irgendeine Stimmung hat, sondern die ein bestimmtes Instrument spielt. Und zwar dieses hier. Erkennst du dieses Instrument?
Klingt wie so eine komische Panflöte.
Exakt, das ist es. Es geht um den Gott Pan. Auf den
übrigens Panflötenspieler, ne?
Sind auch weird, sind creepy.
Nein, also interessante Leute, ne?
Ja. Okay, also pass auf. Pan war der Gott des Waldes und auf ihn geht zum Beispiel das Wort Panik zurück. Der konnte einen Schrei fahren lassen, durch den ganze Herden von Schafen und Ziegen und so. Der hat auch in ganz vielen Darstellungen einen Ziegenkopf, der hat Hörner und so. Oder einen Unterleib von einer Ziege mit Hufen und so. Wenn der diesen Schrei losgelassen hat, dann gab es eine Stampede. Halt eine Schafstampede, ist nicht so schlimm wie von Büffeln. Aber das finde ich schon mal sehr eine seltsame Superkraft auch. Was ist das?
Mhm.
Der war ziemlich verrufen als Creep unter den Göttern. Er hat auch nicht auf dem Olymp gelebt, nur eine kurze Weile, weil er da immer gemobbt wurde, weil er so hässlich war und aussah, wie er aussah. Haben sie ihn halt, oder ist er freiwillig halt runtergegangen und in den Wäldern unterwegs gewesen. Der Gott der Hirten, die haben ihn angebetet. Aber er hatte auch den Ruf, dass er halt manchmal was mit den Schafen und Ziegen hat.
Hm.
Ne? Und dass jede Frau, die er sieht, eine sofort, also dann steht er sofort auf die. Er sieht die Frau und steht auf die. Also ich glaube wirklich, ich habe den King der Creeps gefunden. Und eines Tages sah Pan eine Nymphe, die hieß Syrinx. Und mit der ging es ihm genauso wie mit allen Frauen. Er hat sie gesehen und war sofort verschossen. Und er hat sich halt auch nicht dann charmant und normal verhalten, verlockend oder so, dass sie Bock auf ihn hätte. Bock. Sondern er hat ihr nachgestellt, versucht sie einfach zu fangen und zu kriegen. Sie ist vor ihm weggerannt. Und dann ist sie irgendwann in so einen Weiher geflüchtet und hat sich, um sich vor ihm zu verstecken, sie war ja auch eine Nymphe, sie hat auch Zauberkräfte, da hat sie sich dann in Schilf verwandelt. Und Pan ist ihr hinterher, hat sie nicht gefunden, sie hat gedacht, sie hat sich in das Perfekte verwandelt, so ein Bambusschilf, das kann er doch unmöglich als eine verwandelte Nymphe entdecken. Und er hatte aber die Ahnung, ah, das ist sie, und hat dieses Schilf abgebrochen und sie in Besitz genommen. Und aus dem Schilf, aus diesem Bambusschilf, eine Flöte gebastelt und dann immer darauf gespielt. Und sie auch nach ihr benannt. Er hat sie die Syrinx genannt, so hieß sie dann auch in Griechenland, oder eben halt auch die Panflöte. Also da spielt jemand diese creepy Töne auf dem gefangenen Objekt seiner Begierde. Richtiger Creep.
Waren ja nicht alle auf Pilzen damals? Hey, jetzt mal ohne Scheiß.
Gut möglich. Das Orakel war auf jeden Fall auf Drogen im alten Griechenland, ja.
Also, liebe Freunde.
Nein, Iris. Ich bestimme, wann es vorbei ist. Ich habe mir, als du diese Geschichte erzählt hast, bis zum Schluss vorgenommen, den Gag bringe ich schon.
Matthias hat heute Geburtstag.
Ja.
Was könnt ihr Matthias zum Geburtstag schenken?
Aha.
Zum Beispiel, dass ihr unseren Podcast abonniert. Ist übrigens die härteste Währung. Also abonnieren ist das Beste, was man machen kann. Wenn ihr uns abonniert, dann tut das uns gut. Das habe ich gelernt.
Wenn ihr den Podcast bewertet, dann hilft das Leuten, die auf den Podcast-Plattformen unterwegs sind, uns zu entdecken.
Wenn ihr uns teilt, freuen wir uns sehr darüber.
Wenn ihr unsere Geschichten der Presse schickt, damit die darüber schreiben, kriegt ihr eine Panflöte von uns zugeschickt.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche.
Und stopfen euch aus.
Weißt du, was der Folge gefehlt hat, Matthias? Hm. Dass wir selber so ein bisschen creepy die ganze Zeit sind.
Ja, ne? Waren wir zu wenig.
Ja.
Ich habe Kleinigkeiten nicht erzählt über Sounddesign bei Horrorfilmen, dass The Grudge immer mit diesem arbeitet, was ich wirklich gruselig finde. Oder Hereditary mit diesem... Das machen wir jetzt also als Abschied. Wissen wir schon, was wir für ein Thema machen nächste Woche?
Nee,
dann wird das...
Wir feiern jetzt erstmal deinen Geburtstag. Deswegen, das steckt gerade in mir drin, in der Podcast-Folge, dass ich mir denke, ich will jetzt deinen Geburtstag feiern.
Ja, nur ich muss jetzt halt noch schneiden.
Ja. Macht's gut.